Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen.
Der Prager Frühling, Prag 1968, das war Hoffnung. Hoffnung auf einen dritten Weg, ein Weg anders als der bolschewistische Sozialismus, anders aber auch als der westliche Kapitalismus, Reformkommunismus. Hoffnung auf einen Sozialismus mit menschlichem Antlitz. Was das bedeutete? Ein Reporter schilderte 1968 folgende Anekdote.
Henrietta ist Reiseführerin. Henrietta erzählte mir sofort ein Beispiel für den Prager Frühling. Sehen Sie, da erschien eine Karikatur in der Wochenzeitung Literalnyi List. Kleine Journalisten und Schriftsteller stehen vor dem ganz großen Innenminister Pavel. Der hat ein Haus unter dem Arm. Das Haus, in dem früher die staatliche Zensur gesessen hat. Die kleinen Schriftstellerchen bitten nun den großen Pavel, gib uns das Haus, denn die Zensur ist ja rausgeflogen. Lass uns darin eine Tageszeitung machen, eine Tageszeitung mit dem Namen Lidove Noveni. Das ist ein guter Name, so hieß früher die beste Literatur- und Kulturzeitung. Das war die Karikatur, sagte Henrietta. Daraufhin schrieb der Innenminister einen Brief an die Schriftsteller. Er werde alles tun, dass ihr Wunsch in Erfüllung gehe. Und die Schriftsteller, fragte ich. Die Schriftsteller, sagte Henrietta, schickten ein Telegramm. Lieber Genosse Pavel, vergelt's Gott. Henrietta, sagte ich, von einer Situation, die so freundlich ist, so menschlich, muss doch eine große Faszination ausgehen.
Eine Faszination, die nicht lange anhalten konnte, die bald und jäh beendet wurde. In der Nacht vom 20. auf den 21. August 1968. Peter Lange.
An den Morgen des 21. August 1968 erinnern sich die älteren Menschen in Tschechien, als wäre es erst gestern gewesen. Die Journalistin Lida Rakušanová zum Beispiel, damals eine 20-jährige Studentin.
Ich war in meiner Geburtsstadt Budweis und meine Mutter weckte mich um 5 Uhr in der Früh, hat geweint und hat nur immer gestottert, wir werden schon wieder besetzt.
Seit dem Vorabend sind Truppenverbände des Warschauer Pakts in der Tschechoslowakei einmarschiert. In der ersten Welle 200.000 Soldaten aus der Sowjetunion, Ungarn, Bulgarien und Polen. Am Ende ist es eine 500.000. Sie sollen die Reformkommunisten stürzen und helfen, eine Moskau-treue Regierung zu installieren. Alena Wolfowa, damals 19 und Mitarbeiterin des staatlichen Außenhandels.
Am nächsten Tag standen die Panzer überall. Da saßen ein paar junge Burschen, 16, 17, unaufgeschlafen, ungewaschen, total müde, mit solchen Kalaschnikow. Jeder Kalaschnikow hat geguckt, aus welchem Eck irgendein Faschist oder was herauskommen sollte.
Das war eine Invasion, wie man sie wahrscheinlich auf den Militärakademien lehrt und lernt,
sagt Jindřich Mann, Autor, Filmemacher und ein Enkel des Schriftstellers Heinrich Mann.
Und die wurde prima durchgeführt. Also insofern haben die das alles so gemacht, wie man sich das vorstellt, wie man ein anderes Land besetzt, besonders wenn sich das Land nicht wehrt.
Parteichef Alexander Dubček, Ministerpräsident Černík und 3 weitere Mitglieder der politischen Führung werden verhaftet und in die Ukraine gebracht. Allerdings, Tschechen und Slowaken nehmen die Okkupation ihres Landes nicht einfach so hin. In Prag versammeln sich tausende Menschen auf dem Wenzelsplatz und demonstrieren gegen die Okkupation. Als mehrere Panzer Richtung Rundfunkgebäude vorrücken, stellen sie sich dazwischen und errichten Barrikaden. René Böll, damals mit seinem Vater Heinrich Böll zufällig in Prag, ist Augenzeuge.
Die Panzer standen hier, als ich kam, um 5, 6 bestimmt. Wurde ihm geschossen und ein Panzer ist da explodiert auf der Ecke, meine ich, wäre das gewesen. Oder 2 brannten, sind von den Leuten in Brand gesteckt worden.
Die Soldaten feuern zunächst mit ihren MGs über die Köpfe, dann zielen sie tiefer. 15 Menschen kommen vor dem Rundfunkhaus ums Leben. Das Gebäude wird besetzt, aber der Rundfunk wird damit nicht zum Schweigen gebracht.
Das war der springende Punkt der nächsten 7 Tage, dass dies nicht glückte und dass das Land mehr oder weniger vom Rundfunk und Fernsehen regiert wurde.
Auf die Okkupation reagieren Tschechen und Slowaken mit passivem Widerstand. Ein Generalstreik wird ausgerufen. Im ganzen Land werden Straßenschilder abmontiert, um den Truppen die Orientierung zu erschweren.
Also die Menschen waren verblüfft, dass es überhaupt möglich war. Überall waren plötzlich die Flugblätter. Lenin, wach auf, der Brezhnev ist wahnsinnig geworden. Oder geh nach Haus, Ivan. Die Natascha hat einen anderen oder so unter dem Motto. Na, die Russen haben nur geguckt, was, sowas haben die nicht erwartet.
Bierz domu Ivana, czeka cię Natascha.
Das Hauptgefühl, was man hatte, war, das erkenne ich nicht an, dass sie stattgefunden hat. Das erkenne ich nicht an. Das kann nicht sein, dass damit jetzt das, womit wir bis jetzt gelebt haben, zu Ende ist.
Politisch wird die Okkupation ein Fiasko. Die Gremien der Kommunistischen Partei wie auch die Nationalversammlung stehen zu der verschleppten politischen Führung um Dubček. Der Moskau-treue Flügel der KPÇ will eine neue Regierung durchsetzen, aber Ludwig Svoboda, der Staatspräsident, weigert sich, sie zu ernennen. Er fliegt stattdessen nach Moskau, um die 5 Entführten zurückzuholen.
Ja, wir haben nur uns gesagt, dass hoffentlich die nicht weich werden in Moskau.
Das war der Punkt der Niederlage. Das habe ich auch ziemlich schnell begriffen.
3 Tage dauern diese sogenannten Verhandlungen in Moskau. Ein Geheimpapier legt fest, die Zensur wird wieder eingeführt, die Reformen werden kassiert und in der CSSR werden auf Dauer sowjetische Truppen stationiert. Mit einer Ausnahme unterschreiben alle beteiligten tschechoslowakischen Politiker dieses Papier, auch Alexander Dubček. Dubček erläutert nach der Rückkehr in Rundfunk und Fernsehen die Moskauer Abmachungen. Er bleibt im Allgemeinen, aber das Wort Normalisierung fällt.
Und indem der Dubček das aufgab, war das so, als wäre jetzt eine Festung gefallen. Dann war es klar, die haben gesiegt und das, was sie wollten, haben sie erreicht.
Nachdem ich in den 60er Jahren groß geworden bin, so erwachsen sozusagen, konnte ich mir gar nicht vorstellen, was dann gekommen ist, nämlich dieses widerliche Neostalinismus, das sich da verbreitet hat wie Pest und das bis heute die Leute kennzeichnet, die das damals erlebt haben.
Für die Menschen in der Tschechoslowakei stellt sich ab jetzt die Frage, sich anpassen oder auswandern. Zehntausende gehen außer Landes. Wer bleibt, muss entweder abschwören oder er wird sozial deklassiert und ins gesellschaftliche Abseits gedrängt. Wer gestern noch Professor war, ist heute Heizer. Journalisten werden Fensterputzer, Parteifunktionäre arbeiten bei der Müllabfuhr. Auch Alexander Dubček verschwindet nach einer Schonfrist in der politischen Versenkung und taucht erst 1989 wieder auf, während der Samtenen Revolution an der Seite von Václav Havel.
Die Zeit der Reformkommunisten war vorbei, der Kommunismus war vorbei. Insofern war die Zeit für ihn vorbeigegangen, aber Symbol dieser kurzen Freiheit war er schon. Und mich hat er schon gerührt, als ich ihn da auf der Tribüne sah, sehr sogar.